Und sie beleuchtet auch die Rolle des Fußballs in Ländern wie der ehemaligen DDR oder dem Iran, in denen Sport ein Mittel zum Protest sein kann.
Ich bin in Weimar geboren und von meinem Vater zum FC Carl Zeiss Jena-Fan gemacht worden, einer der wichtigsten DDR-Vereine. Carl Zeiss Jena, die optische Geräte gemacht haben, aber auch ganz spezielle Messgeräte. Das war das wichtigste Kombinat in der DDR. Die hatten sogar einen ständigen Sitz im Politbüro. Also das heißt, der Kombinatsleiter hat gleichzeitig ein sehr hohes politisches Amt gehabt und war auch das Kombinat, was am meisten Geld in Westeuropa reingebracht hat, weil Zeiss einfach einen legendären Ruf hatte. Ne? Ich bin immer noch Fan von Carl Zeiss Jena, auch natürlich Vereinsmitglied und leide seit Jahrzehnten, weil das Schicksal ein trauriges ist und mein Verein seit 6 Jahren wieder mal der 4. Liga angelangt ist. Und es scheint auch nicht, als ob er jemals hinausgehen.
Willmann wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1984 im Alter von 20 Jahren nach West-Berlin und wollte zunächst Lyriker werden. Doch seine Fußballleidenschaft führte ihn auch als Schriftsteller zurück ins Stadion. Er ist ein unermüdlicher Beobachter und eine kritische Stimme im Fußball. Zunächst Zeitungskolumnen, erscheinen seine Beobachtungen mittlerweile längst als Bücher, darunter der Bestseller Stadionpartisanen.
Wir waren rechts, links, Punks, Hippies, Skinhead. Wir waren direkt und provozierend, lieb und böse, verliebt oder besoffen.
So beschreibt ein Fan in Frank Willmanns Buch die große Bandbreite der DDR-Fankultur. Der Staatsführung der DDR galten die Fans als feindlich negativer Anhang. Denn beim Fußball
bekam die Kuh so richtig vom Kopf und der Rest auf die Fresse. In Berlin, Dresden, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg und Rostock. Hinter der Mauer raste der Mob.
Fanatisches Fantum gehört zum Fußball dazu. Aber ist es ein Teilaspekt, der auf dem Platz gelebt wird und mit dem richtigen Leben wenig zu tun hat? Oder ist es Teil eines Ganzen?
Ich finde schon, dass es im wirklichen Leben was bedeutet. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Verein ein Spiel hat, ein wichtiges Spiel oder ein bestimmter Gegner erscheint, dann freue ich mich da mitunter schon wochenlang darauf. Einerseits auf die Fahrt, da jetzt Berlin und Jena schon 2 bis 3 Stunden im Zug oder im Auto und ich das auch nicht alleine mache, sondern mit einem Freund oder mit Freunden unterwegs bin, freue ich mich auf die Gespräche und auf das, was mich dann im Stadion erwartet. Allein das schöne Gefühl, das Stadion zu betreten, die Gesänge zu hören, Spieler beim Einlaufen zu zuschauen. Schon eine bestimmte Prägung oder eine Form von liebevoller Anbetung, die mich auch ohne das Spiel begleitet. Ja. Also insofern ist das bei mir anders, weil diese Auseinandersetzung mit dem Fußball ist immer präsent, ja. Auch in den Träumen natürlich. Der Fußball ist so mein Lieblingsbegleiter und ist auch die einzige Sportart, die mich interessiert, wo ich auch publizistisch in der Tiefe forsche. Und ich habe auch immer noch nicht das Gefühl, nach 25 Jahren Fußballkolumne, dass ich irgendwie alles erzählt hätte. Ich habe, glaube ich, gerade meinen Bruchteil erzählt von dem, was möglich ist. Ja. Vielleicht eine Millisekunde von 10 Milliarden Stunden, die es eigentlich gibt.
In der DDR diente Fußball noch mehr als in anderen Ländern dem Aggressionsabbau der Fans. Die Fanclubs waren der politischen Obrigkeit verhasst, da sie als unkontrollierbar galten und Tumulte während der Spiele unbedingt vermieden werden sollten. Die gelegentliche Hilflosigkeit der Fopos, wie die Polizisten genannt wurden, sollte nicht medial sichtbar werden. Auf der anderen Seite beschäftigte der Fußball die jungen Männer und band ihre Energien in den Fanclubs, was für die politische Elite eigentlich wünschenswert war. Und dann gab es natürlich auch persönliche Motive. Der oberste sogenannte Staatsschützer der DDR, Erich Mielke, Gründer und Chef der Stasi bis zum Untergang der Deutschen Demokratischen Republik, war selbst ein Fußballfan.
1978 gewinnt der Fußballverein Dynamo Dresden das Endspiel gegen Dynamo Berlin und wird DDR-Meister. Stasi-Chef Erich Mielke missfällt dies nicht nur, er nimmt die Niederlage persönlich. Noch bevor die Siegesfeiern beginnen, kommt der Fan des FC Dynamo Berlin in die Kabine der Dresdner. Erich Mielke erklärt den Spielern und ihrem Trainer, dass in der nächsten Saison Dynamo Berlin die Meisterschaft gewinnen wird.
Damit beginnt eine Ära von Manipulation und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Nach dem 8. Meistertitel in Folge blieben die Ränge in den Stadien bei Spielen des FC Dynamo Berlin überwiegend leer. Zuschauer, die mit Gratiskarten ins Stadion gehen mussten, setzten sich aus Protest gegen die parteiischen Entscheidungen der Schiedsrichter mit dem Rücken zum Spielfeld.
You'll never walk alone. Der Spruch englischer Fans bekommt in der DDR eine neue Bedeutung. Die Gemeinschaft und die Nähe zu den anderen wird zur Gefahr. Denn neben jedem Fan steht einer, der für die Stasi spitzelt. Dasselbe gilt für die Spieler und die Funktionäre. Gleichzeitig formiert sich Widerstand. Nicht nur auf den Rängen der Stadien versammeln sich DDR-Bürgerinnen und Bürger, sie treffen sich auch auf den Straßen und Plätzen der Städte zum friedlichen Protest, bis die Mauer fällt.
Derzeit steht der Fußball im Iran im Zeichen des Protests. Bis vor kurzem war es iranischen Frauen nicht erlaubt, als Zuschauerinnen an Fußballspielen teilzunehmen, geschweige denn selbst zu spielen. Letzteres hat sich inzwischen geändert. Und in den Stadien sieht man nun auch weibliche Fans. Auf Druck der FIFA, die androhte, den Iran für internationale Turniere zu sperren und keine Freundschaftsspiele mehr zuzulassen, sind nun 5% Frauen als Zuschauerinnen in den Stadien zugelassen.
Lange vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, für die sich das iranische Nationalteam qualifiziert hat, kam es bereits bei einem Auslandsspiel im Jahr 2022 zu Protesten in England. Iranische Fans demonstrierten vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran und vor dem Stadion in London gegen das Regime.
Proteste gibt es auch vor Vereins- und Länderspielen im Iran selbst. Und Frauen und Männer haben eine Möglichkeit gefunden, sich durch Gesänge, die in Form von Fragen und Antworten durch die Stadien schallen, zu verständigen. Weibliche Fußballfans legen den Schleier ab, sobald sie auf ihren Plätzen angelangt sind. Viele kommen leicht bekleidet ins Stadion und protestieren auf diese Art, allein durch ihre körperliche Präsenz. Was heute im restriktiven Iran passiert, erinnert an Vorgänge in den Fankulturen in vielen Diktaturen. Im Schutz der Menge wird Widerstand möglich und kleine Freiheiten können erkämpft werden. Der ehemalige DDR-Bürger Frank Willmann erinnert sich an seine Jugend.
Insofern war der Fußball oder andere Freizeitbeschäftigungen, die man hatte, Möglichkeiten, Freunde zu treffen und sich eine schöne Zeit gemeinschaftlich zu machen. Ja. Als ich ein bisschen älter wurde, habe ich dann natürlich gesehen, dass der Fußball auch noch andere Möglichkeiten bot, nämlich in der Anonymität der Masse Frust abzulassen, auch Dinge zu rufen, zum Beispiel dieses legendäre Die Mauer muss weg, was sich einerseits auf die Mauer, die eine gegnerische Mannschaft im Spiel aufstellt, aber gleichzeitig auch auf die Berliner Mauer beziehen konnte. Oder wenn ein Spieler eines wichtigen DDR-Fans in den Westen gegangen ist, dann konnte man natürlich wunderbar hämisch die andere Mannschaft vor Huni piepeln, indem man fragt, wo denn dieser Spieler wäre, per Spruchwand. Und das waren so diese kleinen Dinge, das war so eine Lust an Provokation. Das waren jetzt keine wirklichen politischen Äußerungen, wo man als kleines Würmchen plötzlich merkte, da kann man ja mal was richtig Böses tun und es kriegt doch nicht mal jemand mit. Das waren Momente, die wichtig waren, weil ansonsten ist es natürlich schwierig gewesen, in der DDR offene Kritik zu üben, weil halt in jeder Imbissbude ein Spion saß. Okay, Imbissbuden gab es nicht, in jeder Bockwurstbude. Ja.
In der DDR war Fußball eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und laut zu werden und auch Kritik am Regime zu üben. Gerald Netzel, Historiker und Gründer des Rapid-Fanvereins Grün-Weiße Akademiker, betont auch den Zusammenhalt innerhalb des Vereins und die Kompromisse, die man eingeht, wenn man ins Stadion geht.
Der Fußballfan lebt von der Nostalgie. Früher war alles besser. Der moderne Fußball wird von vielen abgelehnt. Ja, wenn ich Woche für Woche ins Stadion gehe, dann ist das natürlich schon einmal ein Kompromiss und dann beuge ich mich den Verhältnissen und diesen Wirklichkeiten.
Gerald Netzel leidet wie weltweit Millionen anderer Fans und auch Frank Willmann mit seinem Verein, der schon seit langem nicht mehr Meister wurde. Doch das tut der Begeisterung keinen Abbruch. Ein loyaler Fan leidet eben mit, denn
man muss keinen Fußballverein unterstützen. Das Leben wird allerdings bunter und interessanter dadurch. Ich würde es im weitesten Sinn auch als Hobby bezeichnen, natürlich mit Abstufungen individuell. Aber gehe ich in die Oper, gehe ich ins Theater, betreibe ich selbst einen Sport mit Leidenschaft oder Ähnliches, dann kann das das Leben bereichern. Und bei uns und meinen Freundinnen und Freunden ist es eben der SK Rapid, der Sinn des Lebens. Nicht lachen.
Ertappt. Doch Gerald Netzel hat eine gesunde Distanz zu sich selbst und lacht mit. Dann fügt er hinzu:
Es ist eine ernste Angelegenheit und wie der englische Trainer Bill Shankly einmal so weise gesagt hat, viele Leute sagen, Fußball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht, denn es ist viel ernster. Ist natürlich mit Augenzwinkern zu betrachten. Arm sind die Leute, die ihr Leben und ihre Freude von den Ergebnissen, von der Platzierung ihres Fußballvereins abhängig machen. Es ist aber tatsächlich so, dass selbst bei reflektierten Leuten oder Leuten, die glauben, reflektiert zu sein, es eine starke Auswirkung haben kann, wie beginnt die Arbeitswoche, nämlich haben wir gewonnen, haben wir verloren. Wichtig ist, dass man halt andere Erholungsmöglichkeiten auch noch hat und dass man nicht komplett reinkippt.
Ja, für manche der Sinn des Lebens, Fußball. Das war Teil 3 der Reihe Fußballspiel des Lebens von Sabine Nicolai. Und unter oe1.uf.at/radiokolleg finden Sie auch eine umfangreiche Lese- und Linkliste. Morgen geht es dann um die Fankultur. Fanclubs können ja mitunter sehr politisch und sogar aktivistisch sein. Auch Musik ist politisch. Und uns zieht es jetzt nach Spanien. Es dreht sich hier alles um Flamenco. Da haben wir, oder die meisten, oft stereotype Bilder im Kopf. Rosen, Rüschen, Rotwein. Manche Klischees halten sich da sehr hartnäckig. Die zeitgenössische Kunstform und eine junge Generation bricht solche alten, veralteten Rollenbilder aber radikal auf. Männer tanzen im Schlepprock, Frauen übernehmen die Führung und moderner Flamenco zeigt sich als kritisches, grenzenloses Kunstschaffen mit Einflüssen von Hip-Hop bis hin zu Techno. Aber wie tief diese Klischees in unseren Köpfen oft sitzen, kann man erahnen, wenn man sich mal ganz harmlos auf der Straße umhört. Martina Huber-Kendl hat genau das getan.